Mein Name ist Ahmed Gündüz. Lass mich erzählen euch. Du musst ruhig schon zuhören. Ich kann nix, sehr viel Deutsch. Ich komm von der Türkei. 2 Jahre hier und ich viel gefreut. Doch Leben hier ist schwer.
Und irgendwann switcht er dann auch und rappt halt ungebrochen Deutsch und geht nochmal auf so eine Metaebene. Und auch da ist wieder der Sprachmix. Es ist der Humor, die Aneignung von rassistischen Begriffen, die dann als Empowerment benutzt werden, was wir heute zum Beispiel auch bei Rappern wie Haftbefehl und Xatar oder auch bei Ebo haben.
Ahmed Gündüz von Fresh Family markiert die Geburt von deutschem Rap. Das sieht auch der Musikjournalist Jan Kawelke so. Wie unter einem Brennglas verdichten sich Probleme und Hoffnungen der sogenannten zweiten Generation. 1989 oder vielleicht auch etwas später veröffentlichen ein paar Jugendliche, die in einer Großwohnsiedlung nördlich von Düsseldorf, einem sozialen Brennpunkt, wohnen und deren Eltern aus der Türkei, Marokko, Mazedonien und Deutschland stammen, diesen Song mit einem Sample einer Saas.
Lass uns Frieden schaffen, jetzt seid ihr hier im Nu. Es macht doch alles gar nichts, ob Kopftuch oder nicht.
Mindestens genauso wichtig für die Entwicklung von Deutschrap sind Advanced Chemistry aus Heidelberg. Die Universitätsstadt ist multikulturell. Die Wurzeln der Gruppe reichen nach Haiti, Bulgarien, Italien, Chile und Ghana. Fremd im eigenen Land von 1992 ist eine Reaktion auf die rechtsextremen Pogrome in Deutschland und benennt dabei klar die kleinen und großen Nadelstiche des Alltags und warum diese Menschen überhaupt hier geboren wurden, obwohl man es ihnen womöglich nicht ansieht.
Leider kommt selten jemand, der fragt, wie es um eine schlecht bezahlte und beliebte Arbeit steht. Kaum einer ist da, der überlegt, auf das Wissen Wert legt, warum es diesem Land so gut geht.
Das von Bomben zerstörte Nachkriegsdeutschland brauchte Arbeitskräfte für sein brummendes Wirtschaftswunder. 14 Millionen Menschen kamen bis zum Jahr 1973 ins Land, dann war Schluss. Ein sehr großer Teil kehrte zurück in die Heimat, ungefähr jedem Sechsten kam jedoch das Leben dazwischen. Einer von ihnen war Metin Türköz. Er fährt Anfang der 1960er Jahre mit dem Zug in 50 Stunden von Istanbul nach Köln. Im Gepäck hat er eine türkische Laute mit dabei, eine Saas, für die er ein Monatsgehalt ausgegeben hat. Er arbeitet bei Ford als Schlosser und verdient etwas mehr als 2 Mark pro Stunde. An einem türkischen Feiertag soll er für seine Landsleute etwas Fröhliches spielen. Deutschland, Deutschland, singt er. Du findest keinen Arbeiter wie den Türken. Deutschland, Deutschland, du findest keinen Dümmeren als den Türken.
Almanya'da neler var, tek tek izah, eyleyeyim, bütün morgun, bütün tak, bütün abend, bütün ah.
Es ist jetzt kein Rap, aber er freestylt und er greift eben das auf, was in seiner unmittelbaren Lebensrealität gerade stattfindet und was ihn beschäftigt und umtreibt. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder sehr nah am Rap. Und diese Pionierrolle war eigentlich eher so ein bisschen Zufall.
Ende August 1973 legen tausende Menschen in den Kölner Fordwerken ihre Arbeit nieder. Unmittelbar davor waren 300 türkische Arbeiter fristlos entlassen worden, weil sie zu spät aus dem Urlaub zurückgekommen waren. Eine Woche später ist der wilde Streik gebrochen, nachdem sich sowohl Bild-Zeitung wie auch Gewerkschaft auf die Seite der Werksleitung geschlagen hatten. Auch darüber singt Metin Türköz. Sechs Wochen später klettert der Ölpreis rasant höher, als Reaktion auf das Ölembargo vieler arabischer Staaten rund um den Yom Kippur-Krieg. Die Regierung unter Willy Brandt stoppt im November 1973 die Anwerbeabkommen. Zehntausende Verträge werden nicht mehr verlängert. Eine Rückkehr in die Türkei ist für viele GastarbeiterInnen allerdings ausgeschlossen, denn dort hatte das Militär geputscht und die Inflation ist auf über 20% gestiegen. Über solche Schicksale singt Udo Jürgens. In Griechischer Wein sitzen Gastarbeiter weit weg von zu Hause in einem Wirtshaus beisammen. Sie sind hier, um sich dort irgendwann ein kleines Glück zu bauen. Udo Jürgens fühlt sich in die Beweggründe dieser Menschen ein, in ihre Träume und in die bittere Realität, dass ihre Zukunft hier niemanden kümmert.
Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah.
Der in Wien geborene Freddy Quinn schlägt mit Istanbul ist ja so weit einige Jahre später in dieselbe Kerbe. Beide Sänger betonen das Fremde, die Entwurzelung und das Heimweh. Demgegenüber beschreibt Cem Karaca, ein linker Intellektueller, der in der Türkei verfolgt wird, das Schicksal von Gastarbeitern im Jahr 1984 recht sardonisch und formt dabei Worte von Max Frisch zu einem eigenen Text um.
Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Solange es viel Arbeit gab, gab man die Drecksarbeit uns ab. Doch dann, als die große Krise kam, sagte man, wir sind schuld daran.
Mein Großvater war ein Gast, er hat ein Zertifikat bekommen, wir haben es letztens gesehen. Und da haben wir gesehen, so, dass er halt so ein Zertifikat vom Staat Österreich bekommen hat. Danke, dass sie als Gast da waren und Österreich aufgebaut haben. Also das waren ja Gäste, die man eingeladen hat, damit es auch Österreich besser geht.
Ezra Özmen ist Teil des österreichischen Rap-Duos Ezrap.
Mein Opa hat immer gesagt, seid zufrieden, seid leise, wir sind da fremd und das ist schön und das ist angenehm. Also lebt unauffällig und es war überhaupt kein Bewusstsein, das so, wer bin ich, was darf ich nicht. Und Deutschrap hat uns dann gewackelt, so, steh mal auf, das musst du nicht, du gehörst auch hierher und so weiter.
So wie Ezra und ihrem Bruder erging es vielen. Immer wieder blitzen in deutschen Rap-Zeilen komplexe Familiengeschichten auf. Beim selbsternannten Boss der Bosse Kollega etwa. Oder beim sehr streitbaren Shindy. Bei den Berlinern KIZ, Alpagan und Paschanim. Oder bei einem, der in Wien ganz in der Nähe der Otterkringer Mannerfabrik aufwuchs.
Es ist Jugo Odens Alexander irgendwo zwischen Akademiker und Gastarbeiter. Zwischen
vom Bordstein bis zur Skyline heißt der Traum vieler harter Gangster. Sie wollen es trotz aller Hindernisse ganz nach oben schaffen. Manche geben dabei tiefe Einblicke in das Leben ihrer Großeltern.
Mit meiner Oma 6 Mädchen und ein Jungen, er war streng zum Arbeiten, hat er jeden hier gezwungen.
Ezrap haben manches davon auch selbst erlebt.
Ich hab's gesehen, wie es ist, zu 4 zu 5 in meinem Zimmer.
Wir sind ja so typisch in diesen Gastarbeiterwohnungen aufgewachsen, so also Einzimmerwohnungen mit 4, 5 Leuten, keine WC, keine Dusche. Und das war aber damals Realität und es war gar nicht arm oder uns geht schlecht, sondern so haben wir halt gelebt.
Und manchmal mischt sich, wie beim Rapper Epsilon aus dem ehemaligen Berliner Arbeiterbezirk Moabit, auch Wut dazu, weil sein Opa
da jeden Tag geackert hat, damit, das muss man sich ja auch vorstellen, Leute, die in einem nicht entnazifizierten Deutschland quasi dann irgendwie weitermachen konnten, die Erben von Leuten, die Menschen ins Gas geschickt haben, jetzt auf dem Rücken von ausländischen Arbeitern wieder ihren Wohlstand irgendwie aufbauen.
Meint Musikjournalist Jan Kawelke.
Opa, für 3 Groschen am Tag mal Loch hat, jeden Monat bis zur Ohnmacht für den Tagelohn. Kohlenstaub geschluckt für euren Nachkriegsvorstand. Minusgrade draußen, Minusgrad im Torak.
Mit Gangsterrap hat sich der Sozialwissenschaftler Martin Seliger an der Uni Hamburg intensiv auseinandergesetzt. Für ihn wirkt die historische Ausgrenzung der GastarbeiterInnen heute noch nach, die es abseits von den Bildungswegen der Eliten und trotz aller Widerstände zum Aufstieg schaffen, den sie in klassischen Statussymbolen zum Ausdruck bringen. Gangsterrap würde dem neoliberalen Zeitgeist also noch eines obendrauf setzen. Durch
Produkte einer Industrie, die ganz wesentlich dazu beigetragen hat, die Arbeitsverhältnisse in Deutschland zu deregulieren, die Leiharbeit auszuweiten und die auch dafür verantwortlich ist, dass wir am Verbrennungsmotor festhalten und deswegen perspektivisch die Polkappen schmelzen und die Meeresspiegel steigen. Das sind sozusagen die Folgen und die Konsequenzen daraus, dass dieser Anerkennungskampf mit der Zurschaustellung von irgendwelchen
Dieses neoliberale Erfolg ist kein Glück, sind Dinge, die immer wieder auftauchen, so, du musst nur hart genug arbeiten und jeder kann es schaffen. Das sind natürlich Formeln, die in einer bestimmten Weise auch motivieren können, aber es blendet so ein bisschen die sozialen Realitäten aus, die wir in diesem Land haben. Also Rassismus und Klassismus und Sexismus sind natürlich Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, an welche Chancen du im Leben hast.
Talent ist nur Übung und Übung macht den Meister. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück.
Deutschrap ist heute großes Business und mit rund 16% Marktanteil die beliebteste Musik unter deutschen Jugendlichen. Capital Bra, der Musiker mit den meisten Nummer-1-Hits in Österreich und Deutschland, rappt weiter munter vom Drogendealen, Geld zählen und Geld ausgeben. Woher die Scheine kommen, ist nebensächlich. Man hat es rausgeschafft aus der Lohnarbeit. Nur manchmal erhascht man einen Blick hinter die Kulissen und erfährt, wer sich mit kleinen Jobs oder Import-Export über Wasser gehalten hat.
Das ist interessant. So, in der türkischen Community wird meine Arbeit nicht als Arbeit gesehen. Freunde auch reden so, ach, Esrabla, ja, läuft bei dir, du hast so ein schönes Leben, dein Leben hätte ich gerne und so. Und auf der anderen Seite, sich in linken Szenen, wird das viel mehr angesehen jetzt, als wenn ich meiner Mama helfe oder, keine Ahnung, für etwas anderes arbeite. Also es gibt schon zwei unterschiedliche Blicke auf Arbeit.
Auf der Bühne schreien alle Rocket Bob, flirte mit dir, digital und analog.
Ist Popmusik also ein Spiegel oder vielmehr ein Zerrbild der Arbeitswelt? Liefern Musikerinnen und Musiker einen hübschen Soundtrack für Fahrradboten, Fensterputzerinnen und Freizeitsoldiers, um von einer Arbeit zu träumen, die ihnen im Laufe eines Lebens doch kein Haus mehr kaufen kann? Martin Seliger.
Wir finden vieles, das die bestehende Ordnung bestätigt und affirmiert, und dann finden wir wieder auch Momente, die sie kritisiert. Und das geht ja auch ein Stück weit gar nicht anders, weil wir im Wege über die Kulturindustrie im regulären kapitalistischen Vertriebsweg die Warenform zum Beispiel ja akzeptieren müssen.
Der Soziologe Ray Oldenburg beschrieb 1989 den dritten Raum. Er meinte damit Parks und Plätze, Cafés und Clubs, Biergärten und Bummelstraßen, auf denen sich das Leben entfaltet. In diesem dritten Raum fühlt sich Popmusik am wohlsten. Das bestätigt ein Blick auf Nummer-1-Hits in den USA, Frankreich oder Österreich. Sie handeln von Liebe, Luxus, Sex, Ruhm und dem Traum von einem besseren Leben. Im Fall der anarchischen KIZ haben Atombomben die herrschende Ordnung ausgelöscht und erst hinterher entsteht auf den Trümmern ein neues Paradies, in dem man nur noch arbeitet, um zu leben.
3 Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus.
Popmusik kann vieles an Veränderungen nicht bewirken, aber anleiten, ne? Und Rahmen, weil wir in der Popmusik uns sozusagen so ein bisschen was vormachen können. Wir können uns Welten und Verhaltensweisen schildern und vorspielen, die gar nicht wirklich da sind, und können uns selbst und unsere Handlungsmöglichkeiten in diesen symbolischen Entwürfen irgendwie erproben. Das hätte der Adorno wissen müssen. Das hätte er ja ernster nehmen müssen.
Dieses Leben ist so schön. Er braucht ein Leben danach.
Er braucht ein Leben danach. Er braucht ein Leben danach.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra.